Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Herr Jesus hat einmal gesagt, dass der Heilige Geist, wenn er kommen werde als der Sachwalter, die Welt überführen werde von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Dies geht nicht anders als durch Buße hindurch, durch jene tiefe innere Erschütterung und Katastrophe unseres alten Wesens, durch jenen Zusammenbruch der Gefühle und des Gewissens. Wir haben soeben ja auch von Petrus diesen Aufruf zur Buße gehört. Allerdings ist dieses Wort Buße belastet. Belastet auch durch viele Dinge, die aus dem Mittelalter in das Gedankengut der Gemeinde hineingekommen sind. Wenn ich einmal in der Sprache des Alten Testamentes denke, dann ist der Ausdruck für Buße, Teschuah, ein Ausdruck, der in eine ganz andere Richtung weist. Teschuah, Buße, heißt eigentlich Heimkehr. Heimkehr zu dem lebendigen Gott durch alle Zusammenbrüche unseres Lebens im Selbstgericht hindurch, zu diesem Gott, der als Vater auf den verlorenen Sohn wartet und ihn mit dem Kuss der Liebe begrüßt. So möchte ich heute Morgen einmal solche Heimsuchungsworte Gottes vor unser Herz hinstellen, und zwar aus dem Propheten Hosea. Nach dem Befehl des Apostels Paulus habe ein Bildmuster gesunder Worte. Wie in einem Bilderbuch werden uns dort solche Heimsuchungsworte Gottes in kräftiger Rede, in bildhaften Worten, in oft einer drastischen Sprache vor das Herz gestellt. Sie sind gerichtet an den verlorensten unter allen 12 Stämmen, nämlich an den Führerstamm des Nordreiches Ephraim, jenen Stamm, der in den prophetischen Worten Jakobs, aber auch des Mannes Mose, einen überaus reichen Mehrungssegen empfangen hat, der aber dann auch in einer unvergleichlichen Weise abgefallen ist mit den anderen 10 Stämmen von dem lebendigen Gott. Ich will es so machen, dass wir jeweils einem solchen Wort Gottes einen Liedervers aus unserem Gesangbuch anheimstellen, dabei stellen, durch das wir dann das Ganze abschließen. Ich will beginnen mit Kapitel 6, Vers 4 aus dem Propheten Hosea. Was soll ich noch an dir tun, Ephraim? Was soll ich noch dir tun, Juda? Weil eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der frühe verschwindet. Nun, die Morgenwolke ist ja durchaus etwas Segensreiches, etwas Segensverheißendes. Sie ist im prophetischen Wort oft sogar ein Bild für die Herrlichkeitswolke Jehovas, für die Schekina. Möchte ein Wort lesen von der Wiederkehr, von der Parousie unseres Herrn Jesus aus dem gleichen Propheten, Hosea 6, wo es in Vers 3 heißt: So lasst uns Jehova erkennen, ja lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten, das heißt sein Hervortreten aus der unsichtbaren Welt bei seinem Kommen, ist so sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der das Land benetzt oder der die Erde benetzt. Morgenwolke, das Zeichen des Menschensohnes, das erscheinen wird am Himmel, und dies ist nicht irgendein Kreuz, sondern die Herrlichkeitswolke, wie wir sie aus dem Alten Testament als Begleitung des Menschensohnes kennen. Auch der Tau der Lichter ist ein Instrument des Segens Gottes. Und die Israelis, die haben es ja gelernt, in der Negev und in anderen Trocken- und Wüstengebiete den Tau zu sammeln und den Pflanzen zuzuleiten. Und dies genügt dann oft, um in der Steppe, um in der Wüste Pflanzen heranzuziehen. So wie wir es in jenem prophetischen Wort von der Erneuerung Israels in Jesaja 26 lesen, in Vers 19, deine Toten werden aufleben, an Israel gerichtet. Mein Leichnam, das ist der kollektive Leichnam des erstorbenen Israel, wird wiedererstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget, ihr Bewohner des Totenreichs. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und das Land, aber auch hernach die Erde, wird die Schatten auswerfen, wird die Toten zu einem neuen Leben gebären. Der Tau der Lichter, der hier die Totenauferweckung Israels einleitet. Also schön und verheißungsvoll ist die Morgenwolke und ist der Tau der Lichter, der im Lande Israel gegeben wird. Denken wir an jenes Geschehen in 1. Könige 18, wo der Prophet Elias betet um Regen nach einer dreieinhalbjährigen Trockenzeit, die das Land hat vertrocknen lassen, und wie dort sein Knabe, sein Knecht auszuschauen hat nach den Anzeichen des Segensregens und der Erhörung der Gebete. Und als er dort beim 7. Male seinen Kopf neigt zwischen seine Knie, da kommt sein Knecht gelaufen und sagt, eine Wolke, wie eines Mannes Hand. Und da sagte Elias zu ihm, schnell, geh hinab, melde es dem König, damit dich nicht der Regen ereilt, damit du nicht unterwegs vom Wolkenbruch getroffen wirst. Nebenbei gesagt, die 3,5 Jahre sind auch eine prophetische Vorbildung der Drangsal Jakobs am Ende der Zeiten, wo dann am Ende das Kommen des Herrn in der Wolke der Herrlichkeit und im Bilde des Segensregens, so wie wir es soeben gelesen haben, stehen wird. Nun aber noch einmal dieses Wort, das auch uns zur Heimkehr, zur Buße leiten soll. Was soll ich noch an dir tun, Ephraim? Was soll ich dir noch tun, Juda? Weil eure Frömmigkeit wie die Morgenwolke ist und wie der Tau, der frühe dahinschwindet. Da ist eine verheißungsvolle Morgenwolke, aber sie treibt auseinander und löst sich auf in der glühenden Sonne. Da ist Tau gefallen, aber in der sengenden Sonne trocknet er ab. Das alles, was hier an verheißungsvollen Zeichen auch der Frömmigkeit gegeben war, ist nicht dauerhaft, bringt keinen Regen und keine Fruchtbarkeit dem Lande, sondern dieses Land trägt Dornen und Disteln für den Messias, der es bestellt hat. Der glühende Wüstentag kommt und verdorrt alles. Und das könnte auch in unserem Leben sein, dass manche verheißungsvolle Segenswolke, mancher gnädige und vielversprechende Anfang im Heiligen Geist so dahingeschwunden ist unter den Einflüssen der glühenden Hitze der Versuchung, der Drangsale in unserem Leben, aber auch der Sünde. Gott sei Dank, dass uns die Güte Gottes immer wieder neu zur Buße leitet. So wie es in Jakobus 5, Vers 7 heißt, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann, das ist der lebendige Gott, wartet auf die köstliche Frucht des Landes und hat Geduld ihretwegen, bis sie dann endlich den Früh- und Spätregen empfange. Wir leben von dieser unermesslichen Geduld des lebendigen Gottes, des Vaters aller Vaterschaften. Und darum singen und beten wir, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Ein zweites Wort aus dem Propheten Hosea, Kapitel 7, von Vers 4 bis 7. Sie sind Ehebrecher allesamt, gleich einem Ofen vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört, vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Gärung. Am Tage unseres Königs machen sich die Fürsten krank von der Glut des Weines. Er streckt seine Hand aus mit den Spöttern. Denn sie haben ihr Herz wie einen Ofen ihrer Arglist nahegebracht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht. Am Morgen brennt jener Ofen wie ein flammendes Feuer. Sie allesamt glühen wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Niemand unter ihnen ruft mich an. Dies ist ein Wort von dem religiösen Ehebruch Israels. Die Braut Israel, das Weib Israel, das sich der Adon, Jehova, anvermählt hat in einem heiligen Ehebund, den wir den alten Bund nennen, ist im Dienst für andere Götter, für andere Elohim zur Hure geworden. Und der Götzendienst, den Israel getrieben hat, fand auf den Höhen und Bergen des Landes statt und war oftmals mit Unzucht verbunden für jene Astarte, aus der dann später Ostara wurde, die germanische Göttin, die unserem Osterfest den Namen gegeben hat, und viele anderen Muttergöttinnen. Und selbst ein letzter Rest von diesem Muttergöttinnenkult ist in jenem Kult für die Maria geblieben. Und deshalb heißt es im Psalm 121, Vers 1 nicht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von denen mir Hilfe kommt, sondern ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Nicht von den Bergen. Meine Hilfe ist von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Höhenkult auf den Höhen Israels. Da bringt man ein Weib zu Jesus am letzten Tage des Laubhüttenfestes, in jener letzten fröhlichen, ausgelassenen Nacht, auf Ehebruch ertappt. Man stellt sie vor Jesus hin und möchte ihm damit eine Falle stellen. Entweder er verurteilt dieses Weib nach dem Gesetz, dann muss sie gesteinigt werden. Und dann könnte man zu ihm sagen: Wo bleibt denn nun deine Barmherzigkeit, von der du immer wieder geredet hast? Oder aber er spricht sie frei in Barmherzigkeit und Mitleid. Dann kann man sagen: Wo bleibt denn deine Treue zum Gesetz? Und der hier sitzt, Jesus von Nazareth, ist derselbe, der als der Gott und Heilige Israels, als der Felsen, der Israel begleitete in der Wüste, das Gesetz angeordnet hat. Er ist der Gesetzgeber und Richter Israels. Was soll er tun? Und da bückt er sich und er schreibt zweimal, nicht in den Sand, sondern auf die Steinplatten der Tempelhallen, in denen er saß. Ich habe einmal eine sehr feine Auslegung gehört. Das steht nicht in der Heiligen Schrift, aber es leuchtet ein. Er habe beim ersten Mal das erste Gebot der ersten Tafel der Gebote geschrieben, und zwar nach jüdischer Zählung. Das Gebot, das er einstmals selbst mit seinem Finger auf steinerne Tafeln gegraben hat: Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Elohim außer mir haben. Und dann habe er beim zweiten Mal auf die steinernen Platten des Tempels das erste Gebot der zweiten Tafel nach jüdischer Erzählung geschrieben. Du sollst nicht Ehe brechen, du wirst nicht Ehe brechen. Denn der Dienst für die anderen Götter, das ist religiöser Ehebruch Israels. Und da geht einer nach dem anderen von den anklagenden Männern hinaus, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Nicht etwa, weil sie so moralisch verdorbene Leute gewesen wären. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben durchaus einer strengen Moral gehuldigt. Aber sie waren hier überführt von diesem Doppelzeugnis, Ehebruch Israels im Götzendienst. Und dann sagt der Richter Israels, da spreche ich dich auch frei, wenn diese dich nicht anklagen, gehe hin und sündige hinfort. Sie sind Ehebrecher allesamt, gleich einem Ofen vom Bäcker geheizt, der zu schüren aufhört, vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Gärung. Und da geht er hin und schläft beruhigt die ganze Nacht hindurch. Warum? Weil diese Glut anhält. Ich war einmal in Ferien, da hatten wir einen Kachelofen. Wenn ich den abends geheizt habe, da hat man sich fast den Rücken verbrannt und am anderen Morgen, da war er immer noch wunderbar warm. Und so ist das hier zu verstehen. Holz hineingelegt, der Ofen ist zum Bersten voll, er entwickelt eine Dauerglut und der Bäcker kann sich schlafen legen. Er hat den Sauerteig der Bosheit gemengt. Dieser Sauerteig gärt, er geht auf, er wird in diesem Ofen ausgebacken. Ich möchte einmal Folgendes sagen. In Sprüche 26, Vers 20 steht das Wort, wenn es an Holz fehlt, erlischt das Feuer. Man kann aber auch andersherum einmal die Sache sagen. Wenn immer wieder neues Holz und Brennmaterial zugelegt wird, dann wird der Ofen unseres Lebens zum Glühen gebracht, zu einer Dauerglut. Dann braucht der Bäcker nichts mehr zuzulegen. Dann geht der Sauerteig der Bosheit auf. Und wie viel Holz wird heute in den Ofen unseres Lebens gelegt, allein unter diesem Vorzeichen einer entarteten Sexualität. Wir werden ja überschwemmt mit den Parolen, mit den Bildern des Sexualismus. Und unser Volk ist ein Volk von Ehebrechern geworden. Und wenn wir diese Dinge hereinlassen, in uns speichern und nähren, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir in einer Dauerglut stehen, wie ein glühender Ofen, wie es hier von den Abtrünnigen Israels gesagt wird. Und wenn dann der Sauerteig der Bosheit aufgeht, den jener verhängnisvolle Bäcker gemengt hat, jener Baal Peor, jener Meister der Unzucht, er war es ja, der auf den Ratschlag Bileams hin die Söhne Israels zur Unzucht verführte, sodass 23.000 gerichtet wurden und dem Tode anheimfielen. Und dieser Meister des Aufreißens, dieser Baal Peor, dieser Herr der Sexualität, der ist es auch, der heute als Elohim, als Gottheit der Finsternis in unserem Volke wirkt. Ich möchte lesen Jakobus 1 von Vers 13 an. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemanden zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und geködert wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir wollen uns immer wieder dem reinigenden Einfluss des Wortes stellen, uns waschen im Wasserbad des Wortes und uns dem reinen, heiligen Geist Jesu öffnen. Dann werden wir dieser Gefahr entgehen. Und so beten und singen wir: Entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Wenn mir's gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst mich aus dem finsteren Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Das ist deine Prophetie. Du wirst mich. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist auch ein Wort, das man übersetzen kann als einen prophetischen Lichtblick, als ein Heimsuchungswort Gottes mit einem klaren Ziel, mit einem Licht am Ende eines dunklen Tunnels. Du wirst nicht Ehe brechen. Auch für Israel ist diese Verheißung gegeben. Wir lesen in Kapitel 7 weiter. Kapitel 7, Vers 8. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Auch wieder ein Bildwort Gottes. Ein Wort, das sich einprägt, das sofort deutlich wird. Hier wird von einer Vermischung geredet. Es gibt ja im Gesetz Jehovas vieles, was gegen solche Vermischungen spricht. Denken wir nur an den Mischpropheten Biliam, einer Mischung aus Finsternis und Licht. Schon bei der Schöpfung hat der lebendige Gott geschieden. Er schied Licht von Finsternis. Er schied die Wasser oberhalb der Feste von den Wassern unterhalb der Feste. Und im Gesetz muss streng geschieden werden zwischen profanen Tagen und heiligen Tagen, zwischen Wolle und Leinen. Wolle von Tieren und Leinen von Pflanzen dürfte nicht miteinander verwebt werden und verarbeitet werden. Oder Milch und Fleisch. Noch heute ist in jeder jüdischen Küche eine Scheidung zwischen Milch und Fleischgerichten, sodass sogar die Töpfe nicht verwechselt werden dürfen. Aus bestimmten Gründen, die das Gesetz bringt. Das Gesetz der Scheidung als ein Gesetz Gottes gegen jegliche Mischung. Denn Heiligung ist Scheidung. Heiligung heißt aus der Mischung herauskommen. Ich möchte dazu lesen 2. Korinther 6, 14 bis 15. Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Welche Harmonie besteht zwischen Christus und Belia? Welches Teil hat ein Glaubender mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Entmischung. Heiligung. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Nun, ich darf manchmal aufpassen, wenn meine Frau einen Kuchen bäckt. Ich bin ja selbst nicht sehr begabt auf diesem Gebiet. Das Einzige, was ich kochen kann, ist Wasser, Kaffee, vielleicht noch Spiegeleier und Bratkartoffeln. Und wenn man dann so zuschaut, die vielen Vorbereitungen, die getroffen werden, das Kochbuch, das zu Rate gezogen wird, die Zutaten, die bereitgestellt werden, die Früchte, die geschält werden, das Rühren, das Rollen, dann die richtige Hitze im Backofen und der Zeitpunkt, wo der Kuchen entfernt werden muss. Da spürt man schon etwas, welche Mühe nötig ist, einen solchen Kuchen auszubacken. Da sehen wir auch in diesem Wort, in diesem einfachen Wort, etwas von der Mühe Jesu. Wie oft hat er durch sein Wort und durch seinen Geist an unseren Herzen gearbeitet? Wie oft sind wir durch die Lieder und Schriften der geistlichen Väter gesegnet worden, angesprochen worden, auch durch Lieder der Gesangbücher, die der Gemeinde zugewachsen sind im Laufe ihrer Geschichte? Wie oft standen wir in der Seelsorge des Heiligen Geistes, aber auch der Brüder, haben dort unsere Sünden bekannt und haben einen neuen Anfang gemacht? Wie oft haben wir die Vergebung des lebendigen Gottes empfangen? Nicht nur 70 mal 7 mal, sondern im zahlensymbolischen Wert dieser Aussage unendlich oft, unzählbar oft. Welche Mühe hat er sich gegeben mit dem Kuchen unseres Lebens? Und dann ist dieser Kuchen angebrannt. Und statt dass wir einen Wohlgeruch Christi verbreiten, kommt von dem Kuchen unseres Lebens ein abscheulicher Gestank. Und wir sind ungenießbar für die Welt, aber auch ungenießbar für die Gemeinde Gottes. Warum? Weil dieser Kuchen nicht umgewendet wurde. Ephraim ist wie ein Kuchen geworden, der nicht umgewendet wurde. Das muss der Heilige Geist tun. Aus diesem Grund ist in unser Leben so vieles hineingegeben an Trübsal, an Krankheit, an Gericht, an Ängsten, Leiden, Demütigungen, ja manchmal sogar an Irrweg, an Fallen. Dies alles ist zum Heil. Gott wendet den Kuchen unseres Lebens um, damit er nicht anbrennt. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi werden. Ich bin nicht wert all deiner Treue, du treuer Gott, mein höchstes Gut. Du offenbarst sie stets aufs Neue und hältst mich fest in deiner Hut. Ja, was ich habe, was ich bin, das weist auf deine Treue hin. Kapitel 7, Vers 9. Ein Bild, über das man eigentlich lachen könnte. Hier ist von der Eitelkeit die Rede. Und der Apostel ermahnt uns ja einmal, wir sollen nicht eitler Ehre nachjagen. Denn dieses Nachjagen in der Eitelkeit unseres Lebens bezeugt nichts anderes als einen Mangel an Wesensherrlichkeit, der durch Surrogate, durch Ersatz befriedigt werden soll. Und nun das Wort. Ephraim hat graue Haare bekommen und er weiß es noch nicht einmal. Die Hoffart Israels, die Eitelkeit Israels, zeugt ihm ins Angesicht. Sie kehren nicht um zu Jehova, ihrem Gott. Das bedeutet nun zunächst einmal, der Hochmut des eitlen, alternden Playboys, der sich in Mode, Verhalten, Redeweise kritiklos wie ein Teenager gebärdet. Das gibt es ja auch in der Gemeinde, dass alte Männer sich anpassen und sich beliebt machen wollen bei der Jugend, dass sie dann davon reden, dass Jesus irre toll und unheimlich gut ist und was der Sprüche mehr sind. Nebenbei gesagt, wir sollten uns hüten. Durch diese Schleuse unserer Sprache strömt oft manches ein, was aus der Finsternis gespeist ist. Jesus ist weder toll, noch ist er irre, noch ist er unheimlich. Kritiklose Anpassung. Ephraim hat graue Haare bekommen und er weiß es noch nicht einmal. Es gibt eine Würde des Alterns. Man sollte sich auch zu seinem Alter bekennen und es von Gott in Empfang nehmen und dankbar annehmen und bejahen. Die Gemeinde braucht nicht nur die jungen Menschen mit ihrer Dynamik und mit neuen Ansätzen, sondern sie braucht gerade in dieser letzten Zeit alte Menschen, die gereifte Menschen sind und die im Heiligen Geist erneuert werden Tag für Tag, auch wenn ihr äußerer Mensch immer mehr zerfällt und zusammenbricht. Das Zweite. Ephraim hat graue Haare bekommen und er merkt es noch nicht einmal. Das kann auch bedeuten, dass man geistlicherweise gealtert ist. Und dass statt der ersten Liebe keine Freude und keine Kraft in unserem Leben mehr ist. Nur noch Resignation. Dass alles gleichsam wie mit einem Grauschleier überzogen ist. Und dass mangelnde Freimütigkeit unser Leben charakterisiert. Kann das unbemerkt geschehen? Er merkt es noch nicht einmal. Ja, das kann geschehen. Wenn man sich nicht dauerhaft und bleibend und immer wieder neu vor den Spiegel des Wortes stellt. Denn wenn man dieses tut, dann merkt man es. Dann sieht man, wie die Haare ausfallen. Dann spürt man, dass die Haare grau werden. Dass geistliches Alter eingezogen ist. Es gibt eine unheilige Gewöhnung. Billy Graham hat einmal folgendes Beispiel erzählt. Wenn man einen Frosch in kochendes Wasser hineinwirft, dann wird er wahrscheinlich sofort wieder herausspringen. Setzt man ihn aber in kaltes oder lauwarmes Wasser und erhöht allmählich die Temperatur, dann wird dieser Frosch in diesem Wasser zu Tode kochen. Unheilige Gewohnheit, wenn man sich nicht dem Worte Gottes aussetzt, sich nicht vor den Spiegel des Wortes stellt. Gott fürchten heißt in erster Linie Gottes Wort nicht als eine Spielerei handhaben, sondern Gottes Wort ganz ernst nehmen. Geistliche Jugend, geistliches Alter. Und dann kann es geschehen, wenn man sich dem lebendigen Gott öffnet, ganz realistisch für die Probleme des eigenen, müde gewordenen, alt gewordenen geistlichen Lebens, dass dann unsere Jugend sich erneuert wie der Adler, nicht wie die Jugend des Adlers. Auch beim Adler erneuert sich nicht die Jugend, aber der Adler selbst erneuert sich. Wie denn? In der Mauser. Jedes Mal, wenn unser Wellensittich, den wir früher hatten, die Mauser bekam, da war das ein fürchterlicher Anblick. Da saß er auf der Stange wie ein gerupftes Suppenhuhn und es war ihm auch nicht wohl dabei zumute. So kann es auch bei dem Adler sein. Wie erneuert sich unsere Jugend? In einer geistlichen Mauserung. Da müssen wir durch eine innere Krise hindurchgehen, durch eine innere Not uns hindurchkämpfen und uns von diesem Gott locken lassen, der uns zur Heimkehr berufen will und rufen will. Zwei Worte Gottes. 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch, der Mensch des Geistes, Tag für Tag erneuert. Das möge der Herr Jesus schenken, dass wir nicht wie Ephraim werden. Und Psalm 92 von Vers 12 bis 15. Die Geschwister, die auf der Konferenz sind, werden sich wieder erinnern an den grünenden Lebensbaum. Psalm 92, 12 bis 15. Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind in dem Hause Jehovas, werden blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter sprossen sie, sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass Jehova gerecht ist. Er ist mein Fels. Und kein Unrecht ist in ihm. Das ist das Wesentliche, das dann schließlich und endlich im Lobpreis des Alters übrig bleiben muss. So wie der fast 100-jährige Apostel Johannes gesagt hat, Dies ist die Botschaft, die wir von Jesus empfangen haben und die wir euch weitergeben. Der letzte Nenner unserer Verkündigung, dass Gott Licht ist und in ihm ist keinerlei Finsternis. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonsten keinem mehr hier und dort ewig dienen. Kapitel 7, Vers 11 bis 12 aus dem Propheten Hosea. Und Ephraim ist wie eine einfältige Taube geworden, ohne Verstand. Sie rufen Ägypten an, sie gehen nach Assyrien, das heißt, sie treiben Bündnispolitik mit Völkern, die anderen Elohim dienen, anderen Göttern. Sobald sie hingehen, werde ich mein Netz über sie ausbreiten, wie das Gevögel des Himmels werde ich sie herniederziehen. Ich werde sie züchtigen, gemäß dem, was ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Das ist das Maß der Züchtigung und des Gerichtes. Ephraim ist wie eine einfältige, verlockte Taube geworden, ohne Verstand. Es gibt ein Wunder des Vogelzuges und der Vogelorientierung. Zum Beispiel fliegt die Küstenseeschwalbe jedes Jahr von den Gebieten des Nordpols bis zum Südpol, nur um dort zu brüten, ungefähr 30.000 Kilometer. Das allermeiste im Non-Stop-Flug. Und sie hat genau das richtige Maß an Körperfett, um diese gewaltige Energieleistung zu vollziehen. Das ist wirklich ein fast unerklärbares Wunder. Oder man hat Versuche gemacht in einem Planetarium, wo man ja die Sternenhimmel aller Kontinente nachstellen kann. Man hat in diesem Planetarium einen Käfig mit Goldregenpfeifern gehabt, auch Vögel des Vogelzuges, und man hat dann im Planetarium einen fremden Sternenhimmel aufgespiegelt, etwa den Sternenhimmel Afrikas oder Chinas, um die Vögel zu täuschen, die sich ja an den Sternbildern des Himmels orientieren. Dann hat man das Planetarium geöffnet, die Vögel flogen hinaus, zogen drei Runden und zogen dann genau in der richtigen Zugrichtung nach Spanien ab. Sie haben sich bei diesen drei Flugrunden orientiert an den von Gott gesetzten Sternbildern unseres europäischen Himmels. Sie haben sich nicht täuschen lassen. Oder was die Brieftauben anbetrifft, da hat man früher immer gedacht, sie würden sich leiten lassen durch geografische Kennzeichen, durch Flüsse oder Küstenlinien. Bis einer auf die Idee kam und hat den Brieftauben die Augen zugeklebt. Und sie haben prompt den Weg wieder zu ihrem Schlag gefunden. Man hat entdeckt, in den Knochen der Brieftauben sind magnetische Partikelchen, die genauestens ansprechen auf den Erdmagnetismus. Und an diesen Linien unseres Erdmagnetfeldes richten sich diese Vögel aus bei ihrem Vogelzug. Was sind das für Wunder Gottes? Von allein entstanden im Zuge der Evolution. Ich frage mich nur, als die Vögel noch nicht so weit waren, was sie dann gemacht haben. Ephraim ist wie eine einfältige, verlockte Taube geworden, ohne Verstand. Sie rufen Ägypten an, sie gehen nach Assyrien. Ich möchte hierzu einmal Psalm 34, Vers 3 lesen. Jenes bekannte Wort aus dem Psalmen. Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden und die freischweifende, zielstrebige Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Zielorientierte Vögel. Und nun Gedankenpause. Das, was für die Vögel die Lebensstätte ist, die Brutstätte, die Heimat, der Schlag, Das Nest, das sollte für unsere Seele etwas anderes sein. Deine Altäre, Jehova der Heerscharen, mein König und mein Gott. Dort gehören wir hin, dort ist unsere Lebensstätte. Dorthin lockt uns der Heilige Geist. Dorthin sollte unsere ganze Zielorientierung führen. Einer Seele, die sich dem Geiste unterordnet, der erleuchtet ist vom Heiligen Geist. Aber da wird diese Taube, Ephraim und vielleicht auch wir, verlockt. Sie fliegt in einen falschen Schlag. Sie ordnet sich ein in einen anderen Schwarm. Sie dient anderen Göttern und Herren, die es ja wirklich gibt. 1. Korinther 8. Es gibt viele Götter und Herren in diesem Kosmos. Mächte, Fürstentümer und Gewaltige, denen die Nationen dienen. Auch Assyrien und Ägypten. Aber für uns ist nur ein Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und für uns die Glaubenden ist nur ein Herr, Jesus Christus, unser Erlöser. Martin Luther hat hier übersetzt, Ephraim ist wie eine einfältige Taube, nicht ohne Verstand, er hat übersetzt, die nichts merken will, die einfach nichts von ihrem Abweg spürt und merkt. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 11, Vers 4, wenn wir Apostel zu euch kommen, dann stehen wir in dauernder Auseinandersetzung. Wir sind umstritten und werden von euch vernachlässigt, ja sogar gehasst. Wenn aber andere kommen und euch ein fremdartiges Evangelium bringen, ein dämonisches, dunkles Evangelium, das diesen Namen nicht verdient, und die einen andersartigen Jesus aufbauen, das gibt es wirklich in unserer Zeit. Genährt aus einem andersartigen, dunklen, dämonischen Geist, die nehmt ihr bereitwillig auf und bereitet ihnen einen warmen Empfang. Das ist auch die Situation der Gemeinde heute. In den neuen Bundesländern, ihr müsst die Geschwister einmal fragen, was dort alles einströmt an Sektiererei und Okkultismus und an jeder nur möglichen Irrlehre. Aber diese Taube ist dennoch im Netz Gottes unentrinnbar gefangen. Ich lese noch hinzu aus Hosea 11, Vers 10 bis 11. Sie werden Jehova nachwandeln. Wie ein Löwe wird er brüllen, denn er wird brüllen und zitternd werden die Kinder herbeieilen vom Meere, von den Inseln und Ländern des Meeres. Wie Vögel werden sie zitternd herbeieilen aus Ägypten und wie Tauben aus dem Lande Assyrien. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht Jehova. Und so beten wir, ich lief verirrt und war verblendet, ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das erschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Ein letztes Wort. Aus Kapitel 10, Vers 10 bis 12. Ich muss mir einige von diesen köstlichen Heimsuchungsworten Gottes sparen. Schauen Sie selbst einmal hinein in den Propheten Hosea. Studieren Sie das Wort, lesen Sie das Wort. Dann wird Ihnen vieles aufleuchten von dieser Liebe des Vaters, der um unser Herz wirbt, der uns locken will, auch wenn er uns in die Wüste unseres Lebens führt, damit er uns heimführen kann zu sich selbst. Hosea 10, 10 bis 12. Nach meiner Lust werde ich sie züchtigen, und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn ich sie an ihre beiden Sünden binden werde. Und Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu dreschen liebt. Und ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren. Ich werde Ephraim einspannen in mein Joch. Juda soll pflügen, Jakob soll eggen. Sehet euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte gemäß, pflüget euch einen Neubruch, denn es ist Zeit, Jehova zu suchen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse. Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh. Und das ist ein Paradox. Ich bin ja gerne in meinen Ferien in den Bergen, wenn man dort die jungen Kühe und die jungen Ochsen sieht, die dort auf den Almen sind, dann spürt man oft etwas von der ganzen Kraftexplosion, die in diesen Kühen herrscht, die sich ja anders bewegen als unsere Kühe in den Ställen und wie sie dort springen, emporspringen, herumtollen. Das Joch ist nichts für diese junge Kuh. Aber da ist Ephraim und da sind viele Menschen und viele Gotteskinder, die lieben geradezu das Joch in der Sklaverei der Sünde und des Verderbens, das Joch der Begierden und des Gesetzes und beugen sich willig und freiwillig unter dieses schwere Joch, das ihren Hals zerschneidet und das ihren Nacken wund macht. Das ist ein Paradox. Und eigentlich sollte es anders sein. So wie es in Malachi 4, Vers 2 bis 3 von dem endzeitlichen Israel einmal heißt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die Mastkälber. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tage, den ich machen werde, spricht Jehova der Heerscharen. Freiheit, Befreiung vom Joch und von der Sklaverei der Sünde, des Verderbens und der Begierden. Aber, und das ist ein scheinbarer Widerspruch, auch eine junge Kuh kann tragen, dass das andere Joch, das sie tragen kann, das zu ihrer Glückseligkeit dient, das zu einer Entspannung führt. Das leichte Joch Jesu. Da haben wir einfach die Wahl, ob wir unter dem Gesetz der Sünde und des Todes schmachten und leben oder uns dem Gesetz des Geistes des Lebens öffnen. Wir wollen doch dieses schöne Wort Jesu hören, von seinem Joch, das auch die junge Kuh tragen kann. Und ich möchte hier einmal die jungen Leute aufrufen, dass wir uns rechtzeitig diesem Joch Jesu unterstellen. Es gibt nur eine Wahl, entweder das belastende, schindende, wundmachende, verderbende Joch der Sünde oder dieses leichte Joch Jesu in der Nachfolge. Matthäus 11, Vers 29 bis 30. Aber da heißt es zuvor, kommet her zu mir, alle ihr Schwermütigen und Belasteten, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein Joch, das uns gefangen nimmt in die Zucht und in die Ordnung des Heiligen Geistes, in die Freiheit, Ruhe und Entspannung und in den Frieden Jesu. Da können wir dann trotzdem noch springen wie die Mastkälber und dennoch das Joch Jesu tragen, in einem geordneten geistlichen Leben. Ephraim ist wie eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu dreschen liebt. Und ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren. Ich werde Ephraim einspannen und ihm mein Joch auflegen. Juda soll pflügen, Jakob soll ecken. Pflüget ein neues, damit Frucht Gottes erwachse. Denk ich, wie ich dich verlassen, wie ich häufte Schuld auf Schuld, so möcht ich vor Scham erblassen, ob der Langmut und Geduld, womit du, o Gott, mich Armen hast getragen mit Erbarmen. Tausend, tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Heimsuchungsworte des lebendigen Gottes. Amen.
Wir möchten beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Du willst uns dadurch immer wieder zur Buße und zum Umsinnen rufen. Lass du uns recht hören, dass unsere Herzensohren nicht abgestumpft werden. Wir möchten deinen Ruf hören und dort umkehren, wo es dran ist. Aus aller falschen Vermischung lass uns heraustreten und lass uns dort Buße tun, wo du uns angesprochen hast. Am Kreuz von Golgatha hast du durch deinen Sohn eine volle Erlösung geschaffen. Und so möchten wir ins Licht treten und uns deinem Anruf zur Umkehr stellen. Lass dann auch die erste Liebe wieder in unseren Herzen neu entfacht werden. Ja, hab Dank dafür, für dein Reden. Und dann hab Dank, Herr Jesus, dass wir dein Joch aufnehmen dürfen und dieses Geheimnis lebensmäßig erfahren dürfen. Und hab auch Dank, lieber Vater, dass du mit deinem Volk zurechtkommen wirst. Ja, dass sie einmal den erkennen dürfen, den sie durchstochen haben, wenn du wiederkommen wirst, Herr Jesus Christus. Danke, dass wir diese Perspektive aus deinem lebendigen Wort haben dürfen. Danke jetzt auch für diese Stunde. Amen.